Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf beginnen! Unser heutiger Gast,
Fabian Aula!
Ja, servus. Wir nehmen jetzt hier live von der Contentix sogar auf. Fabian hat sein Mikro mitgebracht.
Yeah.
Und warum? Damit wir natürlich auch von der Campix direkt einen Recap machen können.
Ja, natürlich. Ja.
Also wir sind quasi nicht an der Bar, sondern eben ja, im Hotelzimmer 404.
404 im Hotelzimmer, genau. Wir gehen gleich ins 301 weiter und dann geht's rund,
würde ich sagen. Dann geht's ins 301 und dann werden wir weitergeleitet in die Bar.
Genau, die Captain's Bar. Ja. Die Captain's
Bar. Das Thema heute, ja, ich sag mal Contentix Recap.
Contentix Recap, genau. Ja. Ich bin ja heute erst angekommen und ich habe natürlich brennende Fragen, wie die Contentix denn so war.
Du Martin. Sagst immer Contentix.
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 Oh.
Also Content und XX.
Ja, ich sag Contentix, keine Ahnung. Ja, Contentix.
Okay, also sollten wir beide mal eine Messe machen, dann nennen wir sie Contentix.
Gerne.
Okay.
Gerne, so. Auf ein Bier. Ja.
So, wir haben natürlich Bier dabei. Mhm. Es ist nicht geskriptet, also ganz frei von der Leber weg.
So wie es gehört.
Fabian, was interessiert dich von der Contentix? Du warst ja leider nicht da.
Ich war nicht da. Ich habe es noch zur SEO Campus geschafft. Ja, die Contentix, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, erzähl mal, welche Vorträge, wir hatten ja schon mal im Vor-Recap hatten wir ja gemacht gehabt mit den Vorträgen, die dich interessieren. Ich denke, sind einige ausgefallen. Also wie ist denn so aktuell die Auslastung? Sind die Gänge voll oder ist keine Sau da?
Gute Frage. Also als ich runtergegangen bin, wann war das? Am Dienstag. Mhm. Ja, am Dienstag hat es gestartet. Und da habe ich erstmal gedacht, wow, relativ leer.
Oh.
Also so war mein erster Eindruck.
Ja.
Allerdings hat sich das dann auch schnell gewandelt. Es waren dann doch schon sehr, sehr viele Leute da.
Okay.
Es sind Speaker-Slots ausgefallen.
Ah ja.
Ja, also heute habe ich auch jemand wieder angerufen, der meinte, hey, auf der Campix kann er nicht halten und.
Mhm.
Es ist schon ausgefallen, also man merkt schon Corona, das merkt man.
Das Thema. Ja.
Es war auch extrem seltsam, also die Begrüßung hier. Weißt du, keiner will sich umarmen lassen oder so, sondern alles so mit dem Fuß. Das ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Machen wir natürlich, ist klar, safety first. Aber ich muss schon sagen, wenn du dann irgendwie im Abendprogramm oder in den Vorträgen sitzt, da merkst du halt irgendwie, naja gut, also wenn du dich ansteckst, dann steckst du dich an.
Ja, dann hast du verloren.
Also da hilft auch nichts.
Ja, klar.
Weißt du, ich meine?
Ja,
also ob du dich nur mit dem Fuß begrüßt oder umarmst, meine Meinung, spielt echt keine Rolle.
Ja. Es ist halt ein super schwieriges Thema. Es drehen halt wirklich alle momentan am Rad. Deswegen, also es ist, ich glaube, die Campix ist, glaube ich, eine der wenigen Konferenzen, die überhaupt stattfinden. Also wird ja sonst fast alles abgesagt.
Absolut.
Also die SMX wird abgesagt, mega krass. Die OMKB in Bielefeld wird ja alles abgesagt. Ja. Und ich meine, der Marco hat es so schön gesagt, beziehungsweise die haben es geschrieben auf ihrer Infoseite, dass ja niemand aus so einem Risikogebiet kommt. Also es kommt keiner aus China oder aus Südtirol hier hoch. Ja. Mhm. Und Hände waschen und nicht so viel, keine Zungenküsse und dann geht das vielleicht.
Stimmt, ja, absolut. Also Zungenküsse sollte man auf jeden Fall vermeiden,
genau.
Würde ich auch sagen. Wobei ich aber auch sagen muss, also mir ist hier in der Konferenz wirklich erst bewusst geworden, dass das Risiko einer Ansteckung wirklich extrem hoch ist. Also ich verstehe das so in Teilen auch von der Politik, dass die sagen, hey, wir müssen diese Veranstaltungen einfach verbieten, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie dürfen halt nicht stattfinden.
Mhm.
Also ein bisschen nachvollziehen kann ich es, weil wenn hier einer Corona hatte, also da bin ich mir ziemlich sicher, haben das hier jetzt ganz, ganz viele. Trotz Sicherheitsmaßnahmen.
Glaubst du? Weil ich
Wenn ich wirklich im Vortrag saß oder bei dem Abendprogramm, wenn du auf der Tanzfläche bist, du bist mit den Leuten ja extrem nah.
Ja.
Und du kennst es selber, wenn du dann ein bisschen Bier trinkst, da hältst du jetzt auch nicht in
Sicherheitsabstand. Ja, klar, da muss ja nur einer dich so dezent anspucken.
Richtig.
Klar, das ist halt Tröpfcheninfektion. Ist halt die Frage, wie lange überlebt der Virus? Ich glaube, wir müssen demnächst mal einen Virologen hier einladen in den Podcast.
Stimmt.
Falls irgendeiner auf der Campix rumläuft, dann werden wir ihn einladen und finden.
Ja. Zimmer
404. Zimmer 404, genau.
Okay, sehr gut.
Lass uns doch vom Corona-Thema weggehen und zum spannenden Contentix. Mein Gott, ich lasse es einfach, ich sage dieses Wort nie wieder. Erzähl, schieß mal los, was war dein erster Vortrag, den du mitgenommen hast?
Also mein erster Vortrag war natürlich mein eigener. Ja, ich durfte, wie gesagt, um 10.30 Uhr direkt
erstes,
halten,
okay.
Ja, Content Design. Es war eine mega geile Erfahrung, muss ich sagen.
Ja.
Einfach aus dem Grund, weil ich standardmäßig eher so vor, ich sag mal, 20 bis 30 Leuten halte. Und auf einmal waren da 70 bis 80 Leute drin.
Fuck.
Ja. Und ich dachte so, ich glaube, das darf man als Speaker auch mal sagen, dass man dann schon aufgeregt ist.
Ja, natürlich.
Oder?
Klar. Ja, natürlich.
Also ich glaube, das ist nur menschlich. Ja. Und dann dachte ich, oh, scheiße. Mhm. Und dann wird dir erst bewusst, da sitzen natürlich auch Leute, die Ahnung haben. Ja. Und dann fängst du schon an zu überlegen, ah, Gott sei Dank, habe ich den Vortrag echt gut vorbereitet, muss ich sagen. Also ich glaube, da kann man mir nichts sagen. Das Feedback war auch durchweg positiv. Ja, worüber habe ich gesprochen? Einfach so ein bisschen über, weg von den Textwüsten hin zu attraktiven Texten.
Ja.
Soll heißen, wenn ich eben einen Text beauftrage und online stelle, dann ist die Arbeit da eben nicht beendet. Ja?
Ja.
Dann geht's erst los.
Dann geht's erst los.
Also wir haben bei uns so eine Faustregel, wenn ich jetzt 16 Stunden für einen Text investiere, zum Schreiben, ja, 3000 Wörter, dann muss ich eben nochmal 8 Stunden investieren, um das ganze Ding zu designen. Infografiken erstellen, Video, Foto, die Zweispaltigkeit, die Listen, die Tabellen, alles einfügen, ja, damit es fürs Auge einfach auch visuell aufbereitet wird.
Also hast du nochmal einen extra Designer als Zwischenschritt oder macht das der Texter selbst, dieses Content Design?
Ja, gute Frage, berechtigte Frage. Das machen wir, das macht der Texter nicht. Der Texter baut schon die Tabellen.
Okay.
Und so, und wenn er jetzt ein Diagramm hat, dann fügt er das auch ein, wird natürlich extra vergütet dafür. Aber prinzipiell gibt er uns quasi die Rohdaten und dann müssen wir halt nochmal ran.
Okay.
Aber der Impact, ich habe das am Beispiel von uns, von der Affiliate-Seite gezeigt und habe auch die Einnahmen offengelegt und, was wir darüber eben kriegen. Und das lohnt sich dann schon.
Kannst du da was sagen jetzt hier?
Ja, klar, gerne. Also das war ein Projekt zum Thema Fitness.
Okay.
Ja.
Okay.
Und ein eigenes Projekt. Und da haben wir es binnen 2 Monaten mit einer neuen Domain auf Platz 4 geschafft. Platz 1 ist der Vendor selbst.
Okay.
Also wir sind ja nur Affiliate. Das ist klar, dass der auf Platz 1 ist. Da werden wir ihn auch nicht so schnell runterkriegen. Wollen wir ja auch gar nicht.
Ja.
Platz 2 und Platz 3 war Amazon. Und wir waren halt Platz 4.
Okay.
Wir betteln uns gerade ein bisschen mit Amazon.
Wie oft wird das dann gesucht, das Keyword?
Ja, gute Frage. 3.600 Mal.
Okay.
Das Interessante ist aber hier, das Suchvolumen ist die eine Sache und die Keyword-Difficulty, also wie schwer ist es, darauf zu optimieren. Die andere Seite ist, dass der Vendor extrem viel Paid-Werbung macht. Und dadurch kommt ein, ich sag mal, er zieht 80.000 Leute auf seine Website. Das kann man analysieren, zum Beispiel mit SEMrush.
Ja.
Und dann sieht man eben, okay, der investierte viel in Paid. Das bedeutet, dass die Leute natürlich nicht sofort abschließen, sondern nochmal suchen nach Erfahrungen. Und das kommt eben noch dazu, weil die Keyword-Recherche zeigt mir ja nur den organischen Traffic. Aber was ist mit den Leuten, die eben noch nach, nach Keywords suchen, wie Erfahrung und Co., aber das
Keyword, nach weiteren.
Weil das Fokus-Keyword hatte, wie gesagt, so 3600 Suchvolumen. Ja, und damit haben wir dann eben eine Conversion von 20%.
20%?
Tatsächlich, habe ich auch einen Screenshot gezeigt,
Krass.
Also ist nicht gelogen. Ich mache dazu nochmal ein YouTube-Video, dann zeige ich das alles
nochmal.
Und wir haben, nehmen aktuell damit ein 200€ ungefähr im Monat. Über eine Seite, die wir dafür aufgebaut haben.
Okay.
Das Projekt hat 40. Wir haben 40 Produkte getestet.
Ah,
da kannst du es ja mal hochrechnen.
Ja, okay.
Also da kommt schon für die Kürze der Zeit echt ein bisschen was zusammen.
Ja, das ist schon geil. Das ist geil.
Also das ist wirklich gut. Und wir haben jetzt tatsächlich auch letzte Woche die erste Anfrage erhalten. Da wollte sich jemand als stiller Gesellschafter beteiligen.
Okay.
Und das sogar im fünfstelligen Bereich.
Okay,
Mittel fünfstellig. Aber haben wir natürlich abgelehnt, weil wir das auf lange Sicht planen. Und dann, glaube ich, geht ein bisschen mehr.
Dann geht ein bisschen mehr. Nice.
Ja. Also das war mein Vortrag.
Du hast jetzt das, wir haben jetzt eigentlich nur über die Zahlen, den Erfolg gesprochen, den Content Design an sich. Also hast du da vielleicht noch einen Tipp? Also was machen denn die meisten falsch zum Beispiel?
Okay, also mein Tipp wäre zum einen, nutzt Page Builder. Ja, also wir nutzen eben Beaver-Bilder, das habe ich da auch vorgestellt. Ganz einfach deshalb, sie sind in WordPress beispielsweise unabhängig vom Theme.
Ja,
also sprich,
easy.
Sie zerschießen dir nicht die Themes und du nutzt ein normales Plugin. Wir haben, wie gesagt, Beaver-Bilder kostet 99 US-Dollar.
Ja.
Dazu noch ein Add-on, Ultimate Beaver-Bilder für 69 US-Dollar. Und dann kannst du ja, du kennst es ja,
richtig geile Sachen.
Du kannst die ganzen Module reinziehen, kannst auf einmal anfangen, Akkordeons zu bauen, Info-Circles, Progress-Bar und. Und das ohne Programmierkenntnisse.
Das ist super geil. Klar.
Das finde ich halt mega geil. Und ich bin halt auch kein Programmierer. Ich will mich damit auch gar nicht auseinandersetzen.
Ja.
Aber Das macht halt Spaß. Naja, und dann der zweite Schritt ist natürlich, viele hören dann auf. Mhm. Aber was zum Beispiel mit der Meta-Description, dem Meta-Title? Auch das ist jetzt meine Definition, gehört zum Content-Design dazu.
Klar. Ja.
Was nützt dir der geilste Content, wenn er nicht geklickt wird in den SERPs?
Mhm. Natürlich, ja. Natürlich.
Und da habe ich natürlich auch noch so ein paar Tricks gezeigt, was man machen kann. Von Symbolen ist klar, über die richtige Betextung des CTAs, über eine Emotion, über ein vertrauensvolles Wording. Mhm. Also all das habe ich am Live-Beispiel gezeigt. Und ich glaube, es kam ganz gut an, ja.
Was ich bei so größeren Zeitungen immer sehe, ist, wenn man so einmal scrollt, also einmal mit der Maus über das Mausrad drüber geht, dann kommt immer abwechselnd ein Element. Also du scrollst, ein bisschen Text kommt, dann kommt ein Element. Dann kommt Text, dann kommt wieder ein Element. Macht ihr das so ähnlich? Also habt ihr da genaue Formeln oder sagst du einfach, hey, es muss gut aussehen, nach dem Bauch heraus?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich persönlich sage immer, dass ein Textabschnitt ca. 150 Wörter maximal haben darf.
Ach, krass.
Also ich bin auch so ein kleiner Überschriftenfetischist. Mhm. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ein Absatz kommt und dann keine Zwischenüberschriften.
Ja, ja.
Also in dem Artikel jetzt, den ich dir oder euch erklärt habe oder vorgestellt habe, da haben wir eine H1-Überschrift, ist klar, 10 H2-Überschriften und 30 H3-Überschriften drin.
30 H2, okay.
Also 30 H3.
H3, achso.
Und 10 H2-Überschriften.
Ah, okay,
nice. Und das bei 3400 Wörtern.
Oh, das ist schon ordentlich,
das ja. Das ist schon ordentlich. Man muss halt immer darauf achten, wenn du jetzt so ein TOC-Plugin hast, dass du dann natürlich H3 nicht mehr anzeigst.
Weil Table of wird, Contents,
genau. Sonst wird dieses Inhaltsverzeichnis das einfach viel zu lang.
Explodiert.
Also wir sagen immer nur die H2-Überschriften werden angezeigt.
Ja. Da gibt es ja schon einen Glaubenskrieg. Manche lassen das Inhaltsverzeichnis ja direkt verschwinden oder lassen es anzeigen. Ich bin ja mehr ein Fan davon, dass man es direkt ansieht, weil die meisten klicken ja gar nicht da drauf dann. Ja.
Genau, also wir lassen es auch anzeigen, direkt rechts in der Sidebar. Manche haben da allerdings auch Werbung drin, das haben wir jetzt eben nicht drin, weil wir eben nur darauf abzielen, diesen Verkauf zu tätigen. Mhm. Wir wollen den User gar nicht ablenken. Also von daher sind wir in der guten Position, das halt rechts prominent rechts zu platzieren.
Das scrollt mit, das, okay.
Genau, das ist halt quasi fixed oder sticky, wie man sagt.
Sticky, genau.
Und das scrollt dann mit.
Okay, cool. Ja, dann Thema Content Design. Martin ist Experte. Schickt ihn alle Fragen, die ihr habt.
Das ist ja immer gut, wa? Wenn andere dich als Experten betiteln, dann ist man wirklich ein Experte.
Das stimmt. Ja?
Also vielen Dank, jetzt bin ich ab heute Content Design Experte.
Scheiß auf Link Building.
Ja. Scheiß auf Link Building. Ja, danach, was habe ich mir noch angehört? Ich habe mir einige Vorträge angehört. Ich sag jetzt mal, die wichtigen, die mich wirklich mir imponiert haben, waren zum Beispiel Storytelling von Wolfgang Jung.
Oh, nice. Ja.
Das fand ich sehr, sehr gut. Warum? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die muss ich jetzt unauffällig hier mal so zuschieben. Weil da war wirklich vieles bei. Vielleicht Stichwort Notizen. Viele machen das ja gar nicht. Also viele lassen sich ja immer berieseln.
Und vergessen die Hälfte.
Vergessen es am Sonntag oder am Montag wieder, gehen in die Agentur und alles ist Business as usual.
Ja.
Also ich bin schon großer Fan davon, wirklich Notizen zu machen.
Mhm.
Und wenn es nur 2-3 Key-Learnings sind.
Ja, natürlich.
Weil die Tickets sind teuer. Ja. Anreise, Hotel. Also von daher sollte man schon das Beste rausholen, deshalb mache ich immer Notizen. Ja, was hat Wolfgang Jung gesagt? Naja, zum einen, wie war es, als wir noch Kinder waren? Da haben wir so Cowboy und Indianer gespielt, hat er gesagt. Also wir haben so Geschichten erlebt.
Mhm.
Und desto älter wir halt irgendwie wurden, desto weniger Geschichten haben wir eben erlebt.
Ja.
Ja, wir wurden eher irgendwie rational und alles ist nur noch Business. So, und das sind die Geschichten, dann, um das sich alles dreht. Aber trotzdem, gerade durch die Kindheit, sind Geschichten halt irgendwie in uns trotzdem verankert. Sie bleiben einfach hängen.
Okay.
Ja, sowas wie Fakten, wie es der Fokus ja mal betitelt hat, das bleibt halt nicht hängen.
Hm.
Eine Story ist viel, viel wichtiger. Und er hatte selbst auch eine Story da mitgebracht, die hat er selbst erzählt. Und das war schon, ja, daran kann man sich schon erinnern. Ich könnte jetzt nicht die Zahlen nennen, die er da genannt hat, aber die Story blieb jetzt wirklich hängen. Ich will sie jetzt nicht nochmal erzählen, das kann Wolfgang übernehmen. Aber das war auch immer sehr, sehr geil. Aber es gibt halt natürlich auch Beispiele, hat er auch gebracht, zum Beispiel Red Bull.
Ja.
1,40 der Energy Drink, jeder kennt es, verleiht Flügel, die Geschichte da drum, der Extremsport, es wird was erzählt, wohingegen irgendein No-Name Energy Drink aus dem Netto natürlich kein Schwein kennt.
Ja, klar.
Ja. Klar ist ja natürlich auch billiger. Ja. Das ist halt nur 39 Cent oder 29, keine Ahnung. Aber eben die Geschichte, dann kannst du halt natürlich auch den Preis anheben. Also du musst nicht immer über den Preis verkaufen.
Mhm.
Ja. Das fand ich ganz gut.
Hat er denn ein Beispiel gebracht, wie man das online, so ein Storytelling, intelligent platziert?
Naja, weißt du was? Also Er hat zum Beispiel gesagt, und dem stimme ich eigentlich auch zu, weil wir mussten ja unsere Website relaunchen, machen.
Ja.
Und da habe ich mir natürlich auch die Konkurrenten angeguckt, klar, Konkurrenzanalyse, und habe auch das Wording angeguckt.
Mhm.
Und was sieht man ganz häufig? Man sieht halt solche Phrasen wie, wir sind, oder für uns ist Service ganz, ganz wichtig und Sie sollen ein ganz zufriedener Kunde sein.
Mhm.
Aber das sind irgendwie keine USPs. Das ist keine Vision.
Das macht ja jeder. Ja.
Das macht jeder. Aber das Problem ist irgendwie, obwohl man das hier hört und alle, die sofort unterschreiben, das macht jeder, ändert es aber niemand.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich finde jetzt gerade zum Beispiel eure Seite, Farbentour, ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig macht. Aber es gibt eben auch extrem viele Beispiele, wie man es falsch macht.
Also ich finde unsere Seite jetzt zum Beispiel nicht richtig. Also da könnte ich auch viel mehr machen. Viel, viel mehr. Ja.
Klar, mehr geht immer. Ich glaube, das hört nie auf. Bei uns können wir auch mehr machen.
Mhm.
Aber das Fundament ist halt schon mal ein komplett anderes. Und du machst dir über gewisse Sachen Gedanken.
Ja, auf jeden Fall.
Also sprich, er sagte halt, naja, komm, kommuniziert doch eine Vision. Ja, kommuniziert eine Geschichte darum. Und man kann eben auch zu jedem beschissenen Produkt eine Story bringen.
Natürlich.
Es geht immer, auch B2B geht das.
Mhm.
Ja, das fand ich ganz interessant. Und dann hat er mir, oder uns erklärt, wie hat er gesagt, also es gibt den Mandelkern im Gehirn. Ja,
okay.
Der heißt Amygdala.
Ja. Okay.
Und er hat das so ein bisschen verglichen mit hier, wie heißt der Comedian Hakan, der diesen Türken, diesen Türsteher immer
nimmt. Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, wie heißt
der? Ich weiß es auch nicht.
Kayayana.
Ja, genau. Der.
Kayayana. Und da hat er gesagt, dass dieser Amygdala ist halt dieser Kayayana, dieser Hakan, und der Mandelkern entscheidet eben, ob eine Botschaft bei uns hängen bleibt oder nicht.
Okay.
Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ihr müsst halt versuchen, die Werbung oder euer Produkt in einen gewissen Kontext zu setzen, damit eben nicht 90% von Amygdala abgelehnt werden. Es bleibt nur kurzfristig im Kopf, sondern damit es eben langfristig verankert wird.
Ja.
Das fand ich ganz spannend.
Ja. Sehr gutes Beispiel.
Und dann hat er noch gesagt, also um jetzt vielleicht so eine Werbebotschaft mal aufzubauen, Logos, argumentativ, Epos, glaubwürdig, und Pathos, emotional. Und emotional ist so ein Thema, was mich sowieso gerade beschäftigt. Ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, aber ich finde, Emotionen bringen wir, vor allem Männer, viel zu selten
rüber. Ja, gar nicht.
Ja, gar nicht. Also argumentativ sind wir immer stark.
Ja.
Von mir aus bringst du auch noch ein bisschen Epos, Glaubwürdigkeit rüber, aber Pathos fehlt. Auch in Texten fehlt das.
Ja, definitiv.
Und das macht übrigens auch einen Texter teuer. Ja, weil so eine Emotion bringst du ja nicht einfach aus dem Stegreif rein, wohingegen du ein Argument einfach googelst
und dann
übernimmst und reinziehst.
Ja.
Aber was emotional ist, ist schon schwieriger zu texten.
Das kann man auch stellenweise, ja, das wird echt richtig teuer, wenn du einen Texter damit beauftragst. Das geht halt gar nicht über den Wortpreis, das geht nur über einen Stundensatz und das wird dann verdammt teuer.
Also. Absolut. Also wir haben ja für unsere Website den Eike engagiert. Ja, der hat das getextet bei uns. Elb Content, glaube ich, ist seine Website.
Ah, okay.
Und der Eike hat natürlich auch einen vernünftigen Preis genannt und den haben wir auch bezahlt. Aber den lässt sich natürlich nicht, also kannst du jetzt nicht sagen, der kriegt 3 Cent pro Wort. Sondern es wurde pro Stunde abgerechnet,
also
zum vernünftigen Stundenpreis. Das Ergebnis kann sich dann aber auch sehen lassen. Also wenn ihr mal unsere Website besucht, www.impulsq.de, und das durchlest, dann werdet ihr sehen, dass es eben anders ist, als das, was 90% der SEO-Agenturen da draußen fabrizieren.
Definitiv, definitiv. Was ich aber auch denke, also bei euch ist das sehr, sehr extrem. Zum Beispiel, ihr seid sehr, sehr bildlastig. Also nur der Content an sich, also nur der Text an sich, der hätte schon eine gewisse Wirkung. Aber ich glaube, die Bilder, die machen es jetzt recht besonders, weil du ja irgendwie Kontakte zum Stockfotografen hast, also zu Models etc., hast du ja, glaube ich, eigene Bilder entwickeln gelassen oder machen gelassen.
Ja, absolut. Also die Website an sich, da war ein Fotoshooting, da mussten Requisiten besorgt werden, da war dann Kreative waren dabei und. Also war ein Team, was zusammengearbeitet hat. Das war auch sehr aufwendig und am Ende auch relativ teuer, aber ich glaube, es lohnt sich, und weil du jetzt gerade bildlastig ansprichst, ja, das Texten oder das Lesen von Texten, das müssen wir halt erlernen.
Ja.
Ja, das ist halt schwierig. Bilder hingegen erkennen wir sofort. Die Bildwahrnehmung ist 60.000 Mal schneller.
Ja,
krass. Also visueller Content, glaube ich, in den heutigen Zeiten ist schon ein Trumpf.
Geht gar nicht, ich kann nicht mehr reden, geht fast gar nicht mehr anders. Ja, also ich bin schon total besoffen. Ja. Also.
Du hast nur ein halbes Bier getrunken.
Oh oh.
Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr guter Vortrag. Mhm. Hat auch gut rübergebracht, muss man echt sagen. Also merkt man, Wolfgang macht das schon öfter.
Er macht das auch professionell.
Ja. Er macht das professionell, aber das erwarte ich, vielleicht erwarte ich das nicht auf der Campix. Okay, weil es hier sind auch viele Speaker, die sind das erste Mal da.
Ja.
Aber so rein von der Vortragsweise würde ich mir natürlich bei manchen auch mal wünschen, dass sie das vielleicht ein bisschen öfter üben.
Ja.
Damit es auch beim Zuhörer, Zuschauer vielleicht ein bisschen geiler ankommt, damit es ein bisschen entertaint.
Entertainment, ja, natürlich.
Das finde ich immer auch ganz
wichtig. Ja, ja, klar. Ja, ich denke mal so, das mit dem Vortragen ist so eine Sache. Wenn du dann vor den Leuten stehst, also vor diesen 70, 80 Leuten dann, oder wenn es auch nur 10 Leute sind, dann gehen dir so viele Sachen durch den Kopf und du vergisst dann auch einfach, oder du bist nervös, bist angespannt, ja. Hast vielleicht schlecht geschlafen, da kommt so viel dazu. Also es ist auch nochmal ein Thema für den Podcast.
Also ne? du hast recht, Fabian. Ich mag das ja eigentlich, wenn so kleine Gruppen sind.
Ja.
Weil dann kannst du auch Augenkontakt mit den Leuten herstellen.
Mhm.
Aber wenn da 80 Leute drin sind, das ist mir jetzt zum Beispiel extrem schwer gefallen.
Ja.
Ich wollte mal so Leute angucken, aber du merkst, es sind so viele.
Also,
weißt du, und ich hab mir eine Dame, eine Frau rausgesucht, die hat immer so skeptisch geguckt.
Ja, das ist schlecht.
Und das ist schlecht. Und dann dachte ich immer so, oh Martin, scheiße, vielleicht erzählst du gerade Schrott, vielleicht langweilt es auch die Leute und. Aber am Ende war das Feedback natürlich in Ordnung. Ja, war gut. Also kann jetzt nicht meckern. Aber Vorbereitung ist schon das A und O und ich habe auch die Hälfte vergessen.
Ja, klar. Ich meine, die ganzen Vorträge und so weiter, da übt man ja auch und dann wird man immer besser, bis du dann demnächst auf der SMX dann 2021 vor 5000 Leuten dann, oder wie viele da auch sind, 1000 Leute.
Ich glaube, bei so der SMX und so, wenn du so auf der Bühne stehst,
ja, das ist krass.
Das ist krass, aber ich glaube, dadurch, dass auch die Scheinwerfer auf dich drauf sind, so viel siehst du vom Publikum gar nicht.
Ja, das stimmt auch wieder.
Weißt du, ich meine, das ist dann so eine große Menge, wo du einfach sagst, ja gut, scheiß drauf.
Ja, das ist stimmt. Ja. Ich hatte mal einen krassen Vortrag, der hat mich so dermaßen versaut. Vor 100 Leuten oben DUS, Online-Marketing-Treff in Düsseldorf, auch über 100 Leute und nur eine schwarze Masse habe ich gesehen. 100 Leute ist ja nicht viel, aber das war alles so abgedunkelt, scheinbar auf mich. Und ich habe komplett versagt. Ich habe nur auf die hinter mich geguckt, auf die Wand geguckt und gar nicht zum Publikum und komplett versagt. Aber daraus lernt man eigentlich nur, daran kann man nur besser werden.
Du, ich sag mal so, Erfahrung ist immer die Summe deiner Fehler.
Ja, klar.
Sonst wirst du nicht erfahren.
Ja.
Ganz easy.
Bin ich ja gespannt morgen auf den Campix-Vortrag bei mir.
Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, wir hatten ja beide parallel.
Ja, parallel. Also dann können wir uns nicht gegenseitig ausbuhen. Ich will unterstützen.
Unterstützen. So Fabian die ganze Zeit immer mit dem Kopf nimmt. Ja, ja, Martin. Mhm.
Ja,
mhm.
Ja, ja.
So solche Leute brauchst du ja. Oder gehen die ganze Zeit. Ja. Aber das war übrigens im Übrigen, also jetzt, dann lassen wir das Thema auch, aber das war auch so etwas, einfach so aus Speaker-Erfahrung. Ich habe dann wollte loslegen und habe gesagt, und seid ihr bereit? So Chaka-mäßig.
Und kam nichts.
Und die gucken mich an und ich denke so, oh, scheiße. ganz schwer jetzt, ganz schwer.
Oh, das wird schwer.
Und ich mache das eigentlich immer und normalerweise kriege ich so ein bisschen Feedback. Weißt du, du merkst, okay, die Leute sind gut drauf, lachen ein bisschen, so, dann fühlt sich ja sicherer. Das machst du eigentlich nur, damit du ein bisschen safe bist.
Ja, klar.
Und die gucken mich auch noch an, so, 10:30 Uhr, Martin.
Ich habe noch keinen Kaffee.
Ja, ich habe noch keinen Kaffee, aber es lief gut.
Ey, ganz kurz, da können wir das Thema wirklich beenden. Ich habe einmal irgendwo gelesen, die Leute wollen ja nicht, dass du versagst. Die Leute wollen unterhalten werden und keiner will dir was Böses. Also ja. 99% wollen ja nichts Böses. Ja,
also das merkst du auch, ich sag jetzt mal, in den Fragen zum Beispiel.
Ja.
Also die sind ja nie bösartig. Davor haben ja viele immer Angst vor Fragen.
Ja.
Danach.
Das hat eigentlich nichts.
Da passiert nie was.
Ja.
Also ich sag dann immer so im Zweifelsfall, ja, die Frage würde jetzt sehr umfassend sein, wenn ich die beantworte, komm doch einfach zu mir. So. Also da gibt es so ein, zwei Tricks, die legst du dir halt immer zurecht.
Ja.
Dann beantwortest du das so und dann passt das immer. Aber mit Fragen habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gehabt.
Ich habe einmal eine saudumme Frage, was heißt saudumme? Es war eine gute Frage, die ich nicht beantworten konnte. Und zwar hat die Dame gefragt, ob ich mit künstlicher Intelligenz produzierten Texten Erfahrung habe und was ich empfehlen würde. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht. Wir haben nur so kleine Kunden, sage ich mal, so kleine bis mittlere Online-Shops. Da gibt es nichts künstliche Intelligenz, die Texte schreibt. Ja. Und ich so, da war ich halt einfach ehrlich, hey, da habe ich keine Erfahrung. Aber ich kannte einen Dienst, der das anbietet und den habe ich halt empfohlen.
Ah, Semantics wahrscheinlich dann, oder?
Genau, ja. Genau.
Also ich glaube, das ist auch die beste Wahl. Einfach zu sagen, ganz ehrlich zu sein, ey, sorry, das ist nicht so mein Metier, wir haben das da noch keine Erfahrung.
Genau.
Aber im Übrigen, ich finde es auch immer heftig, also du erzählst so geilen Scheiß, ja, gut, für dich ist es vielleicht der geile Scheiß, aber die Fragen sind dann auf einmal so, okay.
Ja, so ganz anfängerhaft so.
Ich finde vor allem nicht anfängerhaft, ich finde vor allen Dingen eher, die sind dann wieder Next Level, mach doch erstmal die Basics. Aber kommt mir doch jetzt nicht
ach so, meinst du das?
Mit
okay.
Fragen zum Thema künstliche Intelligenz texten.
Mhm.
das ist ja schon wieder Next Level.
Ja,
also
ja.
Bis du das machen kannst oder solltest, ja, ja, sind wahrscheinlich noch tausend andere Baustellen zu tun.
Ja, ja,
das ist stimmt. Die fragen immer das nächste Level an.
Ja, 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 und die Basics, die bleiben auf der Strecke liegen.
Die Basics bleiben immer auf der Strecke.
Ja, bitter. Bitter. Lass es mal zum nächsten Vortrag gehen, den du auf der Contentix konsumieren durftest.
Also, ich habe mir dann noch den Sven Deutschländer angeguckt.
Mhm.
Ja, der hat über Events gesprochen und was dir das bringt. Also was bringt es, auf Events zu sein, was bringt es, zu sponsoren, was bringt es, Gastvorträge zu halten, also als Speaker tätig zu sein, Gastartikel zu schreiben. Und das fand ich eigentlich auch mega geil, einfach ein Thema, weil es mich selbst tangiert, weil ich bin immer so zwischen links und rechts. Ich kann es noch nicht ganz einordnen, ob sich das strategisch langfristig lohnt,
okay,
weil es halt viel Aufwand ist. So, es ist viel Aufwand und kommen dann wirklich Kunden am Ende bei rum? Ich meine, wenn man älter wird, macht man ja irgendwann alles nur noch so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive.
Ja, klar, man wird so ein bisschen...
Man wird da schon ein bisschen straighter. Ja, du kannst dich ja nicht irgendwann mit 30 noch hinsetzen und bis 22 Uhr arbeiten. Einfach nur just for fun.
Ja, ja, klar.
Am Ende machen wir es immer noch. Aber jetzt stell dir vor, jetzt kommt noch mehr auf dich zu, dann geht das Wochenende flöten, dann geht der Urlaub flöten. Und irgendwann, das sind ja immer diese Extrameilen, die du gehen musst.
Natürlich, natürlich.
So. Ja. Und da frage ich mich immer, lohnt sich das? Also du hast diese Quality Time, ich hasse diesen Begriff, aber zum Beispiel mit der Familie, die nimmst du dir ja weg.
Ja, das stimmt.
Und
das
dann
stimmt,
planst du Events oder schreibst Gastvorträge. Mhm. Also da bin ich noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob sich das lohnt. Deshalb bin ich in den Vortrag gegangen und der Sven Deutschländer, der macht das schon sehr intensiv.
Okay.
Also er hat sein eigenes Event, so Meetup-Gruppen hat er und da hat er dann auch immer so 45 Teilnehmer. Ich war ja selbst auch schon mal Teilnehmer in Berlin. Das war auch sehr, sehr cool. Aber das Interessante war, dass er meinte, um diese 45 Leute da reinzuholen,
ja,
muss er 7000 Leute kontaktieren über seinen Verteiler.
Krass, okay.
Die 7000 Leute sind alle aus Berlin.
Ach, okay.
Ja? Also für ein Event in Berlin, was ungefähr 60, 70 Leute schaffen würde, muss er 7000 Leute kontaktieren.
Das ist krass.
Also da muss ich schon sagen, krass, krass, krass.
Aber ist das ein E-Mail-Verteiler? Sind da vielleicht auch tote E-Mails dabei etc.? Oder ist es Facebook-Ads? Oder
also ich bin jetzt da natürlich nicht so
tief drin,
ja, aber
klar.
So wie ich ihn jetzt kenne und einschätze, sind das schon wirklich E-Mails, die nicht tot sind.
Okay, das ist krass.
Ja. Also das fand ich extrem interessant. Dann fand ich aber auch interessant, dass er Blogpartner ist von vielen Konferenzen. Zum Beispiel von der SMX.
Ja, sind wir auch, gibt einen guten Link.
Ja. Seid ihr auch?
Ja.
Aber ihr kriegt wahrscheinlich auch einen Affiliate-Link, oder?
Ja.
Also die tracken ganz genau, wie viel über euch darüber kommt.
Genau.
Und beim Sven Deutschländer, ich finde die Zahl extrem krass, waren es 2019, hat er 63 Tickets verkauft.
Das ist krass. Das ist krass.
Und jetzt für 2020, sie wurde ja verschoben, die SMX, hat er ungefähr 48
Tickets verkauft. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut.
Und das ist stark.
Das ist richtig gut.
Also das hat damit ich nicht gerechnet.
Mhm.
Also über diese Reichweite, wenn man über ein Event schreibt, dann merkst du, okay, der hat schon Power auf seiner Website.
Ja, ja.
Fand ich sehr, sehr interessant. Und dann kriegt er natürlich die Tickets for free. Das ist natürlich irgendwie dann cool, wenn du so Blogpartner bist, Speaker und natürlich kriegst du das alles for free.
Ich glaube, ab 5, also ich werde wahrscheinlich was Falsches sagen, aber ab 5 Leads über diesen Link bekommst du ein Ticket for free. Habe ich im Kopf jetzt.
Okay, siehst du, also 5 musst du halt vermitteln, kriegst du for free. Also das ist dann wieder, wo du sagst, okay, dann lohnt sich das eventuell auch, weil die SMX ist ja nicht gerade günstig.
Die ist definitiv nicht günstig.
Und dann hat er noch Folgendes gemacht, das fand ich auch sehr interessant. Er hat auf der Marketing Underground, waren in diesen Goodie-Bags, die man ja immer so erhält, waren Flyer von ihm drin.
Ja.
So, die sind jetzt hier auch bei der Campix von ihm drin. Und dann hat er, und diesen Schritt fand ich interessant, hat er auf Facebook gesagt, alle, die jetzt in der Arena Berlin sind und im Umkreis von 1 Kilometer, kriegen meine Facebook-Ad ausgespielt. Also hat er diesen Touchpoint in der Marketing Underground selbst, über den Flyer, offline, und dann aber nochmal online.
Ja, geil.
Und das finde ich irgendwie, daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht.
Das ist clever.
Aber das fand ich irgendwie einen cleveren Move.
Definitiv.
Das haben wir übrigens auch im Vortrag der Marcel Schrebel, der hat das auch gemacht. Der hat für seinen Vortrag hier, glaube ich, auch 5 Euro investiert und hat einfach gesagt, okay, wir sind jetzt hier im Hotel am Müggelsee und den spiele ich das allen aus.
Ja, clever.
Fand ich irgendwie geil.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, fand ich cool. Ja, was hat er noch gesagt? Ich scroll hier mal ein bisschen runter. Also Gastartikel selber schreibt er nicht mehr für andere Plattformen. Also wahrscheinlich zu aufwendig.
Das haben wir früher sehr viel gemacht. Du bist ja auch der Meister in Gastartikel schreiben.
Ich mache das auch regelmäßig. Allerdings ist halt aufwendig.
Es ist aufwendig.
Was er macht ist, er sagt, hey, Gastartikel schreibe ich nicht, also wenn er eine Anfrage kriegt, aber interviewt mich doch einfach, über Video oder Telefon, 30 Minuten, macht daraus einen Artikel. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz clever, weil es einfach easier ist, so wie jetzt hier der Podcast, ohne viel Vorbereitung, das tut manchmal auch ganz gut.
Aber warum sollte man ihn denn kontaktieren und dann sich die Arbeit machen, daraus einen Artikel zu erstellen?
Ich sag mal, der Sven hat schon eine gewisse Reichweite und Reputation. Mhm. So, und ich würde jetzt einfach behaupten, auf einen Neuling kommen die Leute natürlich nicht zu.
Ja.
Aber wenn du jetzt vielleicht Sven Deutschlander heißt, dann sagen vielleicht schon große Medien, hey, wir hätten da was zum Thema Online-Marketing, willst du einen Gastartikel schreiben? Okay. Also ich glaube, er hat es schon geschafft, dass die Leute auf ihn zukommen.
Dass das er angefragt das, wird.
Genau, das ist natürlich das nächste Level.
Ja.
Aber er ist da, glaube ich, mittlerweile.
Okay, cool.
Dann fand ich ebenfalls interessant, es gibt ja immer die Diskussion so über die No-Show-Rate. Er hat gesagt, er hat 7000 Leute kontaktiert. Auch auf Facebook kannst du ja auch sagen, du bist interessiert, du bist vielleicht interessiert oder eine Absage.
Ja.
Und er hatte halt No-Show-Rates von über 50%.
Das ist scheiße. Ja.
Er sagt aber, er regt sich darüber nicht auf. Das musst du halt auch als gegeben hinnehmen. Mhm. Was bringt's dir?
Ja.
Ja. Und das fand ich auch interessant, also dass du einfach damit rechnen musst, dass in der heutigen Zeit die Leute entscheiden eben kurz vor knapp, ob sie hingehen oder nicht.
Oder sagen gar nicht mal ab.
Das ist nicht wie früher, wo du eben eine Konferenz im Jahr hast. Dann gehst du natürlich dahin. Heute ist die Konferenzlandschaft so groß.
Ja.
Wenn ich eine Konferenz verpasse, ist es nicht schlimm.
Fackelt.
Wenn ich ein Meetup verpasse in Berlin, ist nächste Woche das nächste.
Die ganzen Webinare, was es da noch alles gibt, OMT.de etc., die ganzen Informationen, die du auf Konferenzen früher bekommen hast, kriegst du heute online alle nachgeschmissen. Digital Bash von Online-Marketing.de und. Das ist der Wahnsinn, was da momentan online eigentlich aufgebaut wird, diese ganzen Webinare.
Absolut. Über Digital Bash habe ich heute das erste Mal gelesen. Ich kannte das gar nicht vorher.
Okay, ich habe da im Februar habe ich dann einen Vortrag gemacht.
Ah, cool.
Da waren super viele Leute
und dabei. Hat sich das gelohnt für dich, oder?
Es kam eine Anfrage, ich soll doch bitte den Link zu unserem Buch schicken zum Thema Content-Distribution.
Okay.
Leads-technisch war das sonst nicht so der Bringer.
Aber ich glaube, es sind halt immer Touchpoints. Ja?
Natürlich.
Du musst die Leute dann natürlich weiter beschallen und irgendwann wird
genau,
er
auch
Kunde.
Genau.
Er selber, der Sven Deutschlander, der letzte Punkt noch zu ihm, er sagte auch, er hält auch Workshops und in 15% der Fälle kommen dann eben auch Kunden oder werden daraus Kunden.
Ja, ja.
Ja, also ich glaube, Workshops, man merkt es wieder, es ist in der Online-Welt eigentlich genauso wie in der Offline-Welt.
Ja.
Du kannst dein Produkt nicht gleich an jeden verkaufen.
Nein,
aber wenn du diese Touchpoints hast, irgendwann wird er dann zum
ganz
Kunde.
Genau.
Also die Customer Journey findet halt auch offline statt.
Genau. Du stehst ja nicht morgens auf und sagst, hey, ich will jetzt einen SEO-Workshop für 5000 Euro buchen. Du schaust dir an, wer ist das eigentlich und. Also das ist eine lange, lange Vorlaufzeit, definitiv. Welchen Vortrag hast du dir noch angeschaut?
Als nächstes habe ich mir die Nadine Kardic. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Sieht richtig aus.
Sieht richtig aus, oder?
Ja,
also Kardic, Content-Kooperation angehört. Die Nadine hat das gut gemacht.
Ja.
Ja, also kann man nicht sagen. Worüber hat sie referiert? Sie hat gesagt, dass es eben clever ist, Content-Pieces aufzubauen in Kooperation mit anderen Marken.
Okay.
Das hat sie an einem Beispiel gemacht. Und das Schöne ist, weißt du selber, man profitiert dann so ein bisschen vom Halo-Effekt. Also wenn du eine andere Brand mit drin hast, die verlinkt dich, die sagt, shared diesen Content und. Und dann strahlt das natürlich auf dich ab.
Ja, klar. Ja?
Also
klar.
Davon kannst du halt profitieren. Das fand ich ganz, ganz interessant. Was können so eine Content-Kooperation sein? Also Interviewreihen, Insider-Tipps, Zitate, Experten, ja, also all das können Content-Kooperationen sein. Aber
sind das auch nicht die klassischen Gastartikel oder meinst du damit was anderes?
Nein, also Gastartikel, gut, könnten da wahrscheinlich mit reinspielen, aber es geht eher darum, dass der Kunde ein Content-Piece veröffentlicht und dann andere Kooperationspartner etwas beisteuern.
Okay.
Ja, also ein Gastartikel wäre ja nur fokussiert auf denjenigen, sondern es geht schon darum, dass der Kunde selbst oder das Projekt selbst auch was dazu beisteuert.
Okay, okay.
Das würde ich jetzt so unter Content-Kooperation, so wie sie es definiert hat, halten. Was hat sie gesagt? Gut, ist relativ banal, aber Content muss halt nützlich sein, okay, unterhaltsam sein. Da sind wir wieder ein bisschen Unterhaltung, Entertainment, vielseitig und authentisch. Ja. Also es war auf jeden Fall ein gelungener Vortrag, würde ich sagen.
Das war super. Das höre ich gerne. Ja.
Das war super. Ja, danach ging es zu Marcel Schrepel.
Ja.
Er hat ein bisschen was über Zielgruppen gesagt.
Mhm.
Ja. Wie erfahre ich mehr über meine Zielgruppe? Er hat überzogen. Es war der längste Vortrag. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, Muss ich ganz ehrlich gestehen, normalerweise so nach 30 Minuten, ja, da wird man schon ein bisschen hibbelig. Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er überzogen hat.
Ach krass.
Es wurde dann angesprochen, weil es danach Mittag gab. Ja, und ohne Mampf kein Kampf. Ja. Ist es mir gar nicht aufgefallen. Also ich fand es schon interessant. Es war sehr theoretisch, weil er hat das mal für einen Kunden gehalten. Deshalb war es jetzt nicht so Campix-like, wir sind alle lustig, alle witzig. Mhm. Aber es hatte trotzdem Substanz oder hatte gerade Substanz. Und ja, ich fand es super geil, hat mir wirklich gut gefallen. Was hat er gesagt? Naja, zum einen, dass ich eben, wenn ich eine Zielgruppe habe, die B2C ist, lässt sie sich relativ gut targeten.
Klar.
Ja, ich habe einen Damenshop für Schuhe, weil ein Damenshop, also Damen kann man nicht kaufen, sondern Schuhe.
Ja. Also ein Schuhe-Shop. Zielgruppe Damen.
Zielgruppe Damen. Ja.
Wir kommen da wieder raus.
Wir kommen da wieder raus. Zielgruppe Damen. Zielgruppe Damen.
Ja.
Und da kannst du natürlich relativ einfach die Persona feststellen.
Natürlich.
Und das kannst du halt auch über Google Ads oder Facebook halt relativ eng, spezifisch definieren. Bei B2B ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Wie grenzt du jetzt den Geschäftsführer ein?
Ja.
Also an diese Leute zu kommen, ist es eben eher undankbar.
Mhm.
Ja, das hat er einfach nochmal belegt oder uns nochmal ins Gewissen gerufen. Das fand ich eigentlich recht interessant. Was ich auch ganz geil fand, man sieht wieder auch so Vorträge, man nimmt halt so ein, zwei Key-Learnings mit.
Ja. Ja,
er sagte zum Beispiel, viele denken ja, wenn sie jetzt SEM beauftragen oder Performance-Marketing, dann rockt das die Bude.
Geht sofort durch die Decke.
Es geht durch die Decke. Aber er sagte, du, wir bringen dir die Kunden zur Tür, wir öffnen die Tür und jetzt musst du sie reinholen. Und das ist dann aber eben auch irgendwie Aufgabe des Vertriebs oder des Sales-Teams.
Der hängt an so vielen Seilen, sage ich mal.
Genau, aber da merkt man wieder, dass auch SEO irgendwie oder SEM, Search Engine Marketing, irgendwie, ja, wie soll man sagen, wie ein Zahnrad ist.
Ja,
es
natürlich.
Es ist halt interdisziplinar. Ja. Man kann das nicht einzeln betrachten.
Ja.
Man sollte dann wirklich mit vielen zusammenarbeiten.
Natürlich.
Und das wurde mir halt wieder bewusst.
Wir hatten mal einen Kunden gehabt, der hat, oder wir haben den immer noch, der hat mobile EKG-Geräte verkauft. Ja. Und wir haben auch die Leads ihm gebracht, aber der Abschluss hat ganz oft nicht stattgefunden, weil das Preismodell zum Beispiel nicht gepasst hat. Das ist dann direkt im klassischen Marketing, im 4P-Modell. Das sind alle Zahnrädchen, die zusammen passen und ineinander greifen. Und wenn der Preis scheiße ist, was war viel zu langes Laufzeitmodell, ja, dann kannst du knicken.
Das Ding ist, dass der Kunde ja dann wahrscheinlich trotzdem eher sagt, das hat nicht funktioniert. Also viele Kunden reflektieren ja nicht, warum hat es nicht funktioniert?
Ja, die Agentur ist dran schuld. Ja,
die
natürlich.
Agentur ist dann
ja,
dran schuld.
Ja.
Und da kannst du natürlich als Agentur dann eben sagen, Leute, das liegt eben daran. Nee.
Genau.
Es hat nichts gebracht. Ihr seid scheiße.
Das ist ja auch wieder die Diskussion, die mit ganz vielen SEOs, kann man die führen, Performance-Marketer, an welchen Kennzahlen lasse ich mich denn als Agentur messen? Ist das Traffic? Ist das Sichtbarkeit? Oder lasse ich wirklich an Leads messen, wo ich stellenweise gar keinen Einfluss habe auf das Produkt?
Ja, also, absolut.
Das ist,
wobei, ich sage jetzt mal zum Beispiel Traffic, ja, also das ist ja auch so oft eine KPI, die genannt wird. Möglichst viel Traffic.
Ja.
Aber es ist halt extrem unqualifiziert.
Ja, natürlich.
Traffic kann ich dir von Fiverr besorgen.
Ja.
Also,
ja,
wenn
natürlich.
Man es immer überspitzt
natürlich.
Darstellen möchte.
Natürlich. Natürlich.
Also, ich glaube auch das Thema KPIs. Ich glaube, der Nils Danke hatte auf dem OMT ein Seminar dazu gehalten.
Ja.
Es gibt viel geilere KPIs.
Ja, ja. Natürlich.
Aber
natürlich,
das wissen die Kunden halt nicht. Also, eigentlich sage ich immer, auch Kunden müssten zu solchen Veranstaltungen gehen.
Ja, klar, natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Nur werden sie dann abgeworben.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Dann kommen sie ins Haifischbecken.
Ja,
der Vertriebler.
Dann werden sie zerfleischt.
Dann werden sie zerfleischt und jeder will sie als Kunde haben. Ja, ja. Ja, und dann der letzte Vortrag. Also ich habe mir einige mehr angehört, aber ich habe nicht alles mitgeschrieben.
Ja.
Der letzte war dann von der Monika Greil. Sie hat gesprochen über Reputationsmanagement.
Heißes Thema.
Heißes Thema, das hat sie auch anschaulich dargelegt. Was hat sie gesagt? Na, viele Agenturen oder viele Firmen, sagen wir eher Firmen, die reagieren immer erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. So, also wenn schon Hopfen und Malz verloren sind, dann auf einmal, wir müssen an unsere Reputation arbeiten. Aber warum nicht kontinuierlich an die Reputation denken und daran arbeiten? Man könnte ja zum Beispiel einen Reputationsmanager einstellen.
Ja, klar.
Das wäre jetzt natürlich für kleine Firmen nicht denkbar, aber für größere Firmen könnte man das durchaus machen.
Ja, natürlich.
Und das fand ich zum Beispiel irgendwie ganz cool. Da fand ich auch ganz cool, wie sie gesagt hat, naja, auch, also auch Mitarbeiter profitieren natürlich davon. Also auch Mitarbeiter fühlen sich natürlich in der Firma wohler, wo sie wissen, die haben eine gute Reputation. Und sie hat da ja sinngemäß gesagt, es gibt zum Beispiel in Deutschland keinen Fachkräftemangel.
Ja.
Firmen, die sich darüber beklagen, sind halt scheiße. Ja? Also die, die Mitarbeiter, die sind in einer wirklich komfortablen Situation.
Können sich das aussuchen.
Die können sich das aussuchen. Du musst heute für Mitarbeiter irgendwas liefern, damit die zu dir kommen.
Das Reputationsmanagement, das ist immer wieder ein Thema bei Kunden. Hey, jetzt hat uns wieder ein Mitarbeiter bei Kununu schlecht bewertet. Hey, mach mal 20 gute Bewertungen jetzt. Und das ist eigentlich nach meiner Meinung nach der total falsche Weg. Einfach zu schauen, klar, nicht jeden Mitarbeiter kann man zufriedenstellen. Besonders Kununu ist halt sehr, sehr heikel. Mitarbeiter ist wirklich die allerletzte Sau. Man feuert ihn und zum Dank ballert er dir einen rein. Aber es gibt wirklich so starre, alte Unternehmen, die so starr sind zum Beispiel, die keine Kleidzeiten erlauben. Um 8 Uhr musst du da sein, aber der Kindergarten macht erst um 9.30 Uhr auf oder 8.30 Uhr erst auf. Ja? Und ja, dann haben auch manche Firmen es einfach verdient, haben es auch manche Firmen verdient, so eine schlechte Reputation zu haben. Und du als Agentur kannst da, ja, was willst du da machen? Du musst das ganze Unternehmen, also der Geschäftsführer und Betriebsrat etc. und das HR-Management, da muss der Schalter umgelegt werden. Ja.
Ja, also das stimmt, wobei wir als Agentur, mit meiner damaligen Agentur, wir haben auch echt gelitten unter Kununu. Muss ich ehrlich zugeben. Also wir haben auch echt schlechte Bewertungen erhalten, obwohl, und das sage ich jetzt nach 2 Jahren, also ich habe die Agentur ja 2018 verkauft, nach 2 Jahren muss ich immer noch sagen, wir sind sehr fair mit den Leuten umgegangen. Wir hatten immer ein offenes Wort für die oder eine offene Tür. Meine Tür stand immer offen.
Ja.
Und ich bin
warst du nie da.
Ich war nie da, stimmt. Also ich war auch immer da, war ja der Erste, der da war und der Letzte, der ging. Mhm. Und ich bin auch kritikfähig. Also ich freue mich eigentlich eher, wenn Leute mir direkt sagen, Martin, komm, das könnten wir verbessern. Mhm. Weil das ist mir lieber, als wenn es im Hintenrum passiert.
Ja, klar.
Und wir haben eigentlich relativ viel getan, aber wenn so ein Mitarbeiter dann eben mal so pissig ist, dann drückt er dir noch mal eins rein.
Das ist scheiße.
Meine Lösung war einfach, hey, kommentieren.
Genau. Ja,
also den Beitrag kommentieren und noch mal ganz klar und offen sagen, hey, das tut uns natürlich wirklich leid. Und zwar auch ehrlich gemeint, also was dann da als schlecht betitelt wurde, dass wir es natürlich abstellen, also schon ernst damit umgehen, das nicht ins Lächerliche ziehen. Und ich glaube, das hat uns ganz gut geholfen.
Ja.
Und aktuell machen wir es auch immer so, also Mitarbeiter entlassen ist natürlich immer scheiße. Das muss ich keinem erzählen.
Mhm.
Aber selbst wenn ein Mitarbeiter wirklich scheiße gebaut hat und das wirklich verdient hat, und manchmal gibt es auch Mitarbeiter, wo man sagt, Alter, raus aus der Firma.
Der macht alles kaputt.
Du machst wirklich viel kaputt. Der Mitarbeiter selbst sieht das ja nicht.
Ja, klar. Ja.
Mhm. Aber selbst in diesen Fällen gehe ich mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, es gibt immer ein Abschiedsgeschenk, es wird immer ordentlich, wie sagt man, geoffboardet? Es wird immer ordentlich verabschiedet, es findet ein Essen statt oder man macht irgendwas zusammen und es gibt ein ordentliches Geschenk und man verlässt sich immer ins Gute und es gibt auch immer eine gute Bewertung für die Mitarbeiter. Immer.
Ja, gutes Arbeitszeugnis.
Gutes Arbeitszeugnis. Mhm. Das ist so meine Lösung dafür gewesen.
Das finde ich auch super fair. Das finde ich super gut. Hattet ihr wirklich so viele schlechte Kununu-Bewertungen oder waren das dann nur so 2, 3?
Es waren, in der Spitze sind es so 2, 3, 4 gewesen.
Mhm.
Aber von Leuten, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich muss schon sagen, wir wissen natürlich, wer das bewertet hat, ist klar. Das siehst du an der Tonalität, sofort. Das merkst du sofort, was angekreidet wird und. Aber es ist halt nie reflektiert geschrieben.
Das machen die Mitarbeiter
ja auch nicht. Es ist halt rein subjektiv und. Und das ist natürlich schon, denn das trifft einen natürlich auch irgendwie selbst ein bisschen.
Bist du denn als Arbeitgeber denn objektiv oder bist du dann auch, sage ich mal, eher so emotional, sagst du, so ein Penner? Oder wie schafft man das denn überhaupt? Das ist eigentlich auch fast...
Also ich muss dir sagen, es trifft mich erstmal.
Ja.
So, also es ist nicht so, dass ich dann sage, du bist ein Penner, sondern es trifft mich erstmal. Also erstmal bin ich eher traurig.
Mhm.
Also wenn ich meine Emotionen sagen würde, bin ich erstmal traurig, weil ich immer das Gefühl habe, wir haben eigentlich ein gutes Arbeitsklima.
Mhm.
So, und ich bin natürlich auch traurig, dass derjenige da nicht zu mir kam. Weil das ist immer unangenehm, für beide Seiten. Es ist für den Mitarbeiter unangenehm, dass er zum Chef geht und da mal Tachles redet.
Ja.
Es ist für den Chef unangenehm, Tachles zu hören.
Ja, klar.
Ja?
Klar.
Aber ich finde, diesen Schritt, das ist fair einfach nur.
Mhm.
Nicht hintenrum sowas zu machen, sondern es anzusprechen. Und dann, wenn man dieses Gespräch hatte und der Chef sich dann daneben benimmt und sagt, hey, du hast mit allem Unrecht, ich bin nicht empathisch, ich gehe nicht auf dich zu, alles, was du sagst, stimmt nicht. Okay, dann habe ich es verdient.
Ja, klar.
Dann bewerte mich scheiße.
Ja.
Aber diesen Weg zu überspringen, das finde ich nicht fair.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, das ist echt ein Thema für einen eigenen Podcast. Das war der letzte Vortrag, den du jetzt mitgeschrieben hattest.
Genau, das war jetzt der letzte Vortrag. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt.
Mit dem Bier.
Mit dem Bier und geschlafen. Weil es ufert ja abends immer aus, ja.
Ja, natürlich, ja.
Das kennst du ja von der letzten.
Genau, Campings. Ja, natürlich. Ja, da freue ich mich natürlich dieses Jahr auch schon wieder drauf. Noch so ein Schlussfazit zur Contentix?
Schlussfazit, es lohnt sich.
Ja.
Es lohnt sich generell immer, jede Veranstaltung zu besuchen. Es gibt bei mir eine Veranstaltung, die ich jetzt nicht mehr besuchen werde, wo ich jetzt einfach sage, okay, es bringt mir wirklich nichts. Aber generell würde ich sagen, besucht solche Veranstaltungen, geht mal raus aus eurem Alltag, aus eurer aus eurem Tunnelblick und besucht sowas, weil ich finde immer geil, man lernt halt viel. Ja, im Agenturalltag hast du halt nicht immer Zeit, jeden Blogpost zu lesen, jedes Webinar, jeden Podcast zu hören.
Auf keinen Fall.
Das machst du halt, du nimmst es dir vor, aber irgendwo holt dich das Daily Business.
Du musst ja auch arbeiten.
Du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, so ist es nun mal. Wir leben ja alle nicht von der Hand in den Mund.
Noch nicht.
Noch nicht. Ja. Und von daher sage ich, das ist ein Vorteil.
Ja.
Und Contentix ist halt sehr contentgetrieben, Content wird immer wichtiger, also von daher würde ich sagen, die Veranstaltung sollte man auf jeden Fall besuchen. Hier die Atmosphäre vom Müggelsee ist natürlich auch eine besondere.
Ja, ist ein besonderer Flair.
Ja. Ist ein besonderer Flair, manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich habe mich mittlerweile damit engagiert, ich finde es gut, mir gefällt es hier. Es sind kurze Wege, es macht Spaß, die Leute sind locker, du musst halt nicht im Hemd rumlaufen. Gestern bin ich im Hemd rumgelaufen, weil ich beim Vortrag, gestern war das. Heute ist Mittwoch.
Im Podcast ist ja eh keine Zeit.
Ja, aber trotzdem. Okay. Also gestern, sagen wir einfach gestern, bin ich im Hemd rumgelaufen, einfach weil ich einen Vortrag gehalten habe. Und ein bisschen Seriosität kann man ja rüberbringen. Ja,
natürlich.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon ein bisschen deplatziert gefühlt. Ja, also mit Hemd, da ist schon ein ungutes Gefühl.
Ach, echt?
Okay. Ja. Aber das ist halt der Flair von der Contentix und von der Campix ja ebenfalls. Es ist halt alles sehr locker und alles auf Augenhöhe.
Das ist doch super geil.
Das ist super geil. Also die Speaker sind auch sehr nahbar. Du kannst zu jedem hingehen. Ich weiß noch, bei der ersten Campix und Contentix, da hast du ja immer auch als Zuhörer so eine gewisse Distanz. Du hast ja Angst.
Ja,
sprichst du dich an, sprichst du dich an. Ja. Traust du dich nicht. Aber mach das.
Das ist ja auch ein wunderbares Feld zum Üben. Also wenn man sich mal trauen will, auch mal als Speaker vorne hinzustehen, hat was Interessantes zu erzählen, dann ist hier Berlin die Campix wirklich das perfekte Spielfeld, sage ich mal.
Und ich weiß nicht, ob Marco das so macht, aber ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen auch neue Speaker, das mag jetzt nicht stimmen, aber das ist mein Eindruck, dass neue Speaker auch nicht die größten Räume und so bekommen. Also, dass sie da eben dran getastet werden.
Ja, natürlich.
Mein erster Vortrag, ich glaube, da waren 15 Leute drin.
Ja.
Aber das ist auch richtig. Genau das brauche ich
natürlich,
zu diesem Moment.
Natürlich. Ich brauche ja nicht die 100 Leute jetzt vor mir.
Richtig.
Natürlich,
richtig.
Klar.
Und von daher, also um die Smart Skills zu trainieren und zu prüfen, ist überhaupt Speaker-Dasein was für mich? Absolut, kommt zur Contentix, bewerbt euch als Speaker.
Definitiv, und ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, ja.
Also wenn ihr schnell seid mittlerweile, ja. Es ist ja das Call for Papers, das sagt man ja heute so neudeutsch, ist ja relativ zügig ausgebucht.
Das stimmt, aber wenn man früh dran ist, habe ich so vom Gefühl her, wird man da schon genommen. Ja. Das Thema nicht ganz so bescheiden ist, dann wird man auf jeden Fall genommen, denke
absolut.
Ich mal.
Absolut. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt doch relativ lange gequatscht, hä?
47 Minuten.
Sehr gut, 47 Minuten. Fabian, es war super geil, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Gerne ins, wie gesagt, Zimmer 404.
Genau.
Und morgen machen wir dann Campix Teil 1. Übermorgen Campix Teil 2.
Ja, sehr gerne. Ja.
Und dann könnt ihr uns lauschen. Ja, gesoffen, okay. Gutes Schlusswort. Okay, also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.